Hallo ihr Lieben, wir freuen uns ganz außerordentlich, dass ihr den Weg zur neuen Podcast-Folge von Dein Thema, Mein Thema gefunden habt, dem wöchentlichen Podcast von Max Neo. Ihr findet ihn überall dort, wo es Podcasts gibt, jeden Freitag mit einer neuen Folge. Und ich bin der Yannick, euer Host für heute, jetzt seit dieser Woche wieder frisch bei Max Neo im Praktikum dabei, nachdem ich das letzte Semester so eine kleine Pause gemacht habe. Und ja, die treuen Podcast-HörerInnen kennen bereits die Barbara, der ich gerade gegenüber sitze. Hallo Barbara.
Hi, so schnell sieht man sich wieder.
Oder hört sich wieder. Barbara, für die Untreuen im Publikum oder für die Neulinge, wer bist du eigentlich?
Ich bin Barbara, Überraschung. Ich bin bei Max Neo im Praktikum seit Februar und habe jetzt noch 2 Wochen und komme dann im Sommer nochmal zurück. Genau, und ich studiere in Erlangen.
Und woher könnten dich Podcast-HörerInnen kennen?
Ich war letzte Woche schon im Podcast mit Penelope zusammen. Da haben wir über Sprachen und über Mobbing in Klassenchatgruppen gesprochen.
Also interessante, aber auch ernste Themen, so wie es heute hoffentlich auch der Fall ist. Checkt die Folge auf jeden Fall aus, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Und falls die Folge euch heute so gut gefällt, dass ihr sie nochmal hören wollt oder wenn ihr sie eurer Mama ganz dringend empfehlen wollt, könnt ihr sie am Sonntag um 16 Uhr im Radio hören. Oder in Zukunft immer online, wo die Folgen freitags hochgeladen werden.
Also ich werde die Folge ganz sicher meiner Mama schicken.
Die wird stolz sein wie Oscar. Barbara, zu Beginn hätte ich eine Frage für dich. Was ist deiner Meinung nach das coolste Hobby der Welt? Oder findest du, dass man sowas überhaupt festlegen kann?
Also ich meine, jeder ist ja da so auch so ein bisschen voreingenommen von den eigenen Hobbys, die man hat. Ich persönlich bin großer Fan von Theaterspielen, für mich ist es einfach ein Ort, wo ich total ich selbst sein kann, obwohl ich eine andere Rolle spiele, was eigentlich total gegensätzlich ist. Aber das ist für mich was ganz Wertvolles. Und da ich auch Musik mache in einer Band, ist das für mich auch was ganz, ganz Tolles, Musik zu machen mit anderen Leuten, vor allem Live-Auftritte. Aber ich glaube, ich bin dann doch dabei zu sagen, man kann es nicht so ganz festlegen. Weil es gibt auch so abgefahrene Hobbys da draußen, die so wild sind. Ich würde mich da jetzt nicht auf eins festlegen, glaube ich.
Ich würde dir eigentlich voll zustimmen, weil so bei Dingen festzulegen, was das Beste, Besonderste der Welt ist, eigentlich meistens gar nicht möglich, vor allem wenn die Dinge sich so wahnsinnig unterscheiden. Ich finde aber trotzdem, dass gerade beim Thema Hobbys ich einen sehr starken Favorit habe.
Okay, hau raus.
Das ist das Thema LARP, Live Action Roleplay.
Okay.
Hast du davon schon mal gehört?
Gehört schon, aber ich kenne mich jetzt nicht so super aus damit.
Okay, dann hast du unfassbares Glück. Du sitzt nämlich jemandem gegenüber, der ein bisschen Erfahrung mit dem Thema LARP hat. Und ich hoffe, dass du heute ein paar interessante Sachen drüber lernen wirst. LARP ist für mich das coolste Hobby, weil es eigentlich gar nicht nur ein Hobby ist. Es ist wahnsinnig viele Hobbys. Erstmal LARP, Live Action Roleplay, bedeutet, ich denke mir einen Charakter aus und ich treffe mich auf sogenannten Conventions mit anderen Leuten, die das auch machen. Meistens im Fantasy-Setting und es schaut dann oft auch sehr realistisch so ähnlich aus wie Herr der Ringe, wenn Leute das gut machen.
Also man verbindet auch so ein bisschen Theaterspielen mit einer Leidenschaft für Fantasy-Geschichten.
Genau, also Theater könnte man sagen ist mit drin, Rollenspiel, wie man es von Pen und Paper kennt, weil man ja auch Charaktere erstellt. Manchmal gibt es bestimmte Magiesysteme, die man lernen muss, um damit umzugehen. Es ist auch ähnlich zum Reenactment und je nachdem, was die Figur macht, die man spielt, können noch andere Hobbys mit reinkommen. Musik zum Beispiel auch. Kampfkunst, was auch immer. Da ist einfach richtig, richtig viel möglich. Und darüber hinaus, was für das Hobby speziell ist, ist, dass man da die Möglichkeit hat, eine andere Persönlichkeit zu sein.
Ja, so wie ich das beim Theaterspielen auch manchmal habe.
Genau. Nur, dass es dann ein bisschen ist wie Impro-Theater, weil man ja spontan diese Persönlichkeit auch ausfüllt und es nicht so vorgegeben hat.
Es klingt nach einem unfassbar kreativen Hobby, weil ja so viele Dinge da irgendwie mit reinspielen. Ja. Wenn du schon so begeistert davon bist, dann hast du doch bestimmt auch schon mal gemacht, oder?
Ja, genau. Ich habe als Teenager angefangen. Mit 14 Jahren habe ich das erste Mal vom Thema LARP gehört. Bei so einem Elbenwald-Katalog, wenn das einige von euch da draußen vielleicht kennen, da kann man so Nerd-Zeug kaufen, Merchandising und so. Und dann stand da LARP und ich habe mich gefragt, was ist das? Ich habe es eingegeben im Internet und es war wie eine Erleuchtung, weil ich gesehen habe, oh mein Gott, Leute denken sich Fantasy-Charaktere aus, spielen im echten Leben mit aufwendigen, wirklich aufwendigen Gewandungen, also Kostümen, so nennt man die Kostüme da. Und ich wusste, okay, das muss ich unbedingt machen. Ich habe in Foren rumgehangen, mir das ausgedacht und dann war ich eben mit 14 das erste Mal bei so einem Sommer-LARP eine Woche lang für Teenager, wahnsinnig aufgeregt davor. Und am ersten Tag haben wir so eine rudimentäre Ausrüstung uns gebastelt, sind dann mit einer Fackelwanderung in den Wald und haben da die Welt von Selbion kennengelernt mit den Konflikten, Völkern und Religionen, die es da so gibt.
Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte das als Kind auch sehr gefeiert. Ich finde, das ist auch so schön, wenn man so Leute trifft, die irgendwie eine ähnliche Leidenschaft haben wie man selber. Und dann merkt so, ich bin nicht verrückt. Andere Leute finden das auch cool. Das ist irgendwie toll. Besonders, wenn man halt Fantasy-Fan eh ist und auch die Bücher liest und Filme schaut. Mhm. Aber ich muss sagen, so manche Elemente von den Sachen, die du jetzt erzählt hast, klingen so ein bisschen auch so ein bisschen wie so rechte Zeltlager.
Ja, da würde ich auch voll zustimmen. Also meine Eltern waren am Anfang auch mal so ein bisschen skeptisch, als sie davon gehört haben. Und die Sorge ist gar nicht so unberechtigt. Zum Beispiel weiß man ja von Giorgia Meloni, dass sie als Teenagerin auch bei so einem Hobbit-Zeltlager mit dabei war.
Okay, krass, das wusste ich nicht.
Ja, und vielleicht könnte man das sogar als LARP beschreiben, was sie da machen. Bei meinem Zeltlager war das so, dass die Orga sich explizit von rechten Inhalten und Meinungen distanziert hat. Das war dann schon mal sehr gut. Und auf den LARPs habe ich dann die Erfahrung gesammelt, dass die allermeisten Leute entweder Mitte oder dann tendenziell doch auch links sind. Also ich kenne es nicht und habe nicht davon gehört, dass es im LARP eine rechte Kultur gibt.
Es vielleicht auch, stimmt vielleicht auch nicht so ganz mit diesen rechten Werten überein, wenn man sich so verkleidet und ja, keine Ahnung, kann ich mir nicht so ganz vorstellen.
Ja, das ist natürlich schon unterschiedlich, ne? Es gibt rechte Öko-Hippies, die vielleicht auch nicht dem klassischen Nazi irgendwie entsprechen. Und ja, wenn es dann so an Mittelalter geht, an Vorstellungen von wir kämpfen für das Gute, für Ehre, für Stärke im Kampf, das sind dann natürlich schon Dinge, die rechts anschlussfähig sind auf jeden Fall.
Ja, okay, hat voll Sinn.
Und was das LARP dann für mich aber nochmal besonders macht und sehr von diesen rechten Dingen unterscheidet, ist das Konzept von In-Time und Out-Time.
Okay, was ist das?
Also wenn man mal die rechten Zeltlager, wie man sie sich so vorstellt, als Vergleich nehmen, werden da ja bestimmte Werte vermittelt, wie man sein soll, als zum Beispiel in Anführungszeichen jetzt richtiger Deutscher. Mhm. Und die meinen das dann auch so und tragen das in ihren Alltag mit rein. Und im LARP hast du In-Time und Out-Time. Out-Time ist sozusagen die normale Welt.
Ja.
Es gibt Gegenstände, die sind Out-Time, Autos zum Beispiel oder Bereiche. Und da ist man dann nicht der Charakter, den man spielt. Und im In-Time-Bereich ist man eben dieser Charakter mit seiner eigenen Persönlichkeit. Und was der Charakter tut, das macht man nicht als echter Mensch. Man kann mit anderen Leuten streiten, kämpfen, manchmal sogar beklauen, wenn man die Sachen danach wieder zurückgibt. Und es ist aber klar, dass es nicht ernst gemeint ist.
Das ist total wichtig, das auch abzugrenzen. Ich glaube auch für einen selber, dass man irgendwie differenzieren kann zwischen, das bin gerade nicht ich, sondern das ist die Rolle, die ich spiele. Auch wenn man im Kontakt mit anderen vielleicht dann mal in Konfliktsituationen gerät oder so.
Genau, dann kann man im Nachhinein sagen, okay, warte mal, war das jetzt nur Spiel oder echt? Und dann war es meistens schon nur Spiel auf jeden Fall.
Hat man dann auch im Spiel die Möglichkeit zu sagen, okay, ich brauche mal kurz ein Timeout, ich muss mal kurz reflektieren und mal kurz mit dir als jetzt echte Person reden und nicht als in der Rolle quasi?
Genau. Also man hat prinzipiell immer die Möglichkeit, ins Timeout zu gehen oder ins OT, wie man dann sagt, Outtime. Im Kampf signalisiert man das zum Beispiel dadurch, dass man die Hände überkreuzt oder die Waffe, die man dabei hat, so hoch über den Kopf fällt, falsch rum und dann bist du unsichtbar für die anderen Leute, kannst auf die Seite gehen, deinen Scheiß regeln, dich mal ein bisschen wieder sammeln und zum Beispiel für solche Konflikte ist es da oder wenn man dann im Kampf, man benutzt keine echten Waffen, aber man hat echte Rüstungen dann oft, da kann man doch auch mal sich ein bisschen wehtun, für solche Situationen ist es dann genau da. Und dadurch wird es dann Ganze auch zu einem Safe Space, nicht nur, wenn man sich körperlich mal verletzen sollte, sondern auch, weil man durch diese In-Time-Geschichte die Möglichkeit hat, ganz neue Seiten von sich auszuprobieren.
Ja, voll.
In einem sicheren Rahmen. Und deswegen wird zum Beispiel auch LARP inzwischen schon in der Psychotherapie verwendet. Ich habe vorhin einen Psychotherapeuten, ich glaube, er war aus Lübeck, wenn ich mich nicht irre, der ist eingetragener Psychotherapeut, macht normale Therapie und bietet auch LARP-Coaching an.
Aber dann auch mit Fantasy-Hintergrund oder?
Ja, genau.
Das ist ja wild.
Ja. Weil das einfach so wahnsinnig gesund ist, wenn man vielleicht schlechte Verhaltensmuster hat, die für einen nicht gut sind selber. Oder sehr in seinen Komfortzonen drin ist als Mensch. Da hat man wirklich die Möglichkeit, da mal rauszukommen und neue, gute Seiten an sich zu entdecken.
Ohne gleichzeitig die Angst zu haben, dann als Person direkt negative Rückmeldungen dafür zu kriegen, weil man es ja eine Rolle macht und nicht als man selber, oder?
Genau, ja.
Hey, voll gut.
So ist es. Und ich kann selber sagen, dass mir das als Teenager wahnsinnig gut getan hat.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Hattest du dann auch so besondere, konkrete Erfahrungen, an die du dich noch gut erinnerst?
Also ich glaube, es gab kein Lab, wo es keine besonders coolen Erfahrungen gab. So viele Kämpfe gegen Untote, die das Lager angreifen, dann verletzt mit Kunstblut bei den Heilern liegen und so richtig rumschreien. Das macht einfach Spaß, in der Taverne singen. Ich glaube, das coolste Erlebnis, was ich jemals hatte, war auf einem Zeltlager, wo ich einen Elben gespielt habe. Und dann war ich einer von den jüngeren Elben und wir sind zusammen in den Wald gegangen für so ein Initiationsritual für die Älteren. Also so Coming-of-Age-Ritual. Da sind wir zu so einer Lichtung gegangen. Die war ausgeschmückt mit leuchtenden Blüten und Ranken und Statuen.
Boah.
Und ich finde Elben, also von Herr der Ringe, so geil. Das ist meine absolute Lieblingsästhetik. Ich finde, es gibt nichts Schöneres auf der Welt. Dann standen im Hintergrund noch so einige von den Älteren, die auf Elbisch aus Herr der Ringe Lieder gesungen haben, mehrstimmig. Und dann kam noch so ein aufwendig gestaltetes Fabelwesen um die Ecke, das so ein Kostüm, wo eine Person drin war, auf Stelzen, auf allen Vieren, mit Hörnern und Fell drüber und leuchtenden grünen Augen. Das hat dann einfach bei uns gechillt.
Hä, wie cool. Vor allem, ich finde, wenn sich Leute dann auch so Mühe geben, das dann auch irgendwie visuell so umzusetzen, da kommt man wahrscheinlich auch total rein in dieses Spielen und in das Denken, dass man jetzt vielleicht auch dass man sich einfach reingezogen fühlt in diese Fantasy-Welt.
Ja. Man fühlt es dann echt vielleicht teilweise sogar mehr als im alltäglichen Leben. Und ich glaube, das mit allen Erfahrungen, die ich so gemacht habe, war auf jeden Fall einer der perfekten Momente in meinem Leben.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja. Weil wie du sagst, das ist ein bisschen wie wenn man als Kind so Rollen spielt, macht man ja auch. Aber da machen das Erwachsene und die investieren Geld rein.
Ja.
Und Kompetenz.
Ich bin ganz ehrlich, ich würde das gerne mal ausprobieren. Ich glaube, ich hätte da Spaß dran.
Ja. Kann ich mir vorstellen, wenn du eh schon Theater machst, was wäre denn so ein Charakter, den du spielen würdest dann?
Boah, ich habe Elben auch schon immer sehr gefeiert. Also ich habe die Herr-der-Ringe-Bücher auch gelesen, als ich so 12 war. Es muss ja aber nicht aus der Fantasy-Welt sein, oder?
Mhm.
Weil ich bin gerade so ein bisschen wieder bei Herr der Elemente, glaube ich. Avatar, Herr der Elemente. Das ist auch was, wo ich mir als Kind unfassbar oft gewünscht habe, Teil davon zu sein, irgendwie in dieser Welt zu leben und Elemente bändigen zu können. Deswegen, ich glaube, ich würde gerne Charakter da draus machen.
Mhm.
Bin da sehr bei Katara, für die, die es gesehen haben. Die kann Wasser bändigen und ist einfach eine coole Frau.
Voll. Sehr starker Charakter. Mit der Komplexität, die alle Charaktere in Avatar irgendwie haben.
Ja.
Wärst du dann noch Wasserbändigerin?
Das Ding ist, ich bin sehr bei Katara vom Charakter her, aber vom Element her bin ich sehr bei Luft, glaube ich.
Ja, ja.
Weil man kann so fast fliegen. Das ist schon cool.
Oder halt literally fliegen.
Ja.
Ne? Wenn du so einen Gleitschirm dabei hast. Weißt du nicht, wie krass man das in Lab umsetzen kann?
Ja.
Das ist dann immer die Frage. Aber so Magier kann man dann schon machen. Dann wirft man irgendwie bunte Bälle durch die Gegend oder so. Das geht auf jeden Fall.
Ja.
Man könnte noch so wahnsinnig, wahnsinnig viel mehr über Lab erzählen, stundenlang Details, wie das funktioniert, was daran besonders ist.
Ich merk's schon.
Ja, ich könnte wirklich mindestens noch eine halbe Stunde labern. Das machen wir natürlich nicht, sondern wir gehen über zum nächsten Thema. Und das hat eine Ähnlichkeit. Es geht nämlich auch teilweise um Leute, die sich in alternative Realitäten flüchten, aber nicht so sehr draußen, sondern mehr vom Bildschirm.
Ja, voll. Das beschreibt's eigentlich ganz gut. Ich habe zu Beginn ein kleines Quiz für dich dabei.
Mhm.
Es gab nämlich jetzt so eine neue repräsentative Umfrage von Bitkom. Das ist so ein Branchenverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche. Die haben das Ziel, einfach optimale politische und wirtschaftliche Bedingungen für diese Branche zu schaffen, nur damit ihr grob wisst, worum es geht.
Mhm.
Und die haben eben eine Umfrage gemacht zu KI und Beziehungen, Freundschaften. Und ich will einfach mal kurz wissen, wie du die Menschen so einschätzen würdest. Bei der Umfrage wurden 1500 NutzerInnen in Deutschland befragt, ab 16 Jahren.
Mhm.
Okay, wir fangen an. Was denkst du, wie viel Prozent dieser Befragten empfinden die KI wie eine digitale Bezugsperson?
Ich würde mal konservativ schätzen und sagen 16.
16 ist zu wenig.
Krass.
Es sind 26%.
Okay, es ist nicht wahnsinnig viel, aber trotzdem dafür, worum es geht, schon erstaunlich viel, ja, finde ich.
Ja, finde ich auch. Wir machen direkt weiter. Was denkst du, wie viel nutzen KI für Fragen, die mit der mentalen Gesundheit zu tun haben?
Wahrscheinlich mehr als 26. Ja. 40?
Nee, mehr als 26, nicht mehr als die 16, die du gesagt hast tatsächlich.
Ach so, okay.
Es sind sogar weniger als die 26.
Mhm.
Es sind nur 20.
Okay.
Was ich trotzdem viel finde tatsächlich.
Mhm.
Jetzt habe ich noch einen Fakt aus der Umfrage, fand ich ein bisschen traurig und aber auch ein bisschen witzig. Deswegen musst du da jetzt auch nochmal drüber raten. Okay, wie viele Männer können sich vorstellen, dass KI reale Liebe für sie ersetzen könnte?
Also wenn man sagt könnte und vorstellen, wenn die vielleicht davon ausgehen, dass es noch ein bisschen krasser wird in Zukunft, würde ich 40 sagen wieder.
Wow, das ist aber ein tolles ja. Bild von Männern.
Oh, voilà, sorry, sorry Bros, ist nicht so gemeint.
Nee, es ist nicht so viele.
Okay.
Es ist mehr, aber es ist trotzdem mehr als jeder zehnte Mann. Also es sind
ja.
11%.
Ja.
Ich finde, das ist schon viel tatsächlich.
Mhm.
Magst du mal einmal kurz erzählen, wofür du KI benutzt?
Also, ich nutze KI, wenn es mir irgendwie aufgedrängt wird und ich zu faul bin, das nicht zu machen. Ne?
Check ich.
Also diese Google-Suchdinger und so, dann ist da die Antwort da und die ist vielleicht schon ein bisschen schöner formuliert, als was man sich selber zusammensuchen könnte. Das mache ich, aber ich bin ansonsten sehr konservativ, was das angeht. Aus Überzeugung und Faulheit. Ja, also ich will das gar nicht aufsuchen und mich damit auseinanderzusetzen. Und man hört dann ja doch immer wieder, und es ist ja so, dass wenn man Denktätigkeiten an KI auslagert, man das Denken verlernt. Bestimmt
ja.
auch reversibel, bestimmt kann man sich das wieder aneignen. Aber als jemand, der in den Journalismus gehen will, so ist es wichtig, dass ich das übe, finde ich, für mich.
Voll. Ich bin auch für manche Fähigkeiten einfach viel zu stolz, die zu ersetzen. Also sowas wie Schreiben gehört für mich einfach zu mir als Teil meiner Persönlichkeit.
Ja.
Das will ich nicht von einer KI ersetzt werden lassen.
Ja.
So.
Das macht auch Spaß. Ne?
Ja, total. Ich bin auch eine Person, ich habe KI ganz lange komplett ignoriert bzw. boykottiert. Ich hatte das auch ganz lange gar nicht so auf dem Schirm, dass es existiert. Keine Ahnung, ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Und ich habe dann erst so dieses Jahr angefangen, das manchmal als Hilfsmittel zu benutzen, gerade in der Uni. Vielleicht mal auf Rechtschreibfehler was überprüfen zu lassen oder auch Sounddateien von der Audioqualität zu verbessern oder so. Aber ich bin jetzt noch lange nicht an dem Punkt, an dem ich mit KI über Beziehungen oder Freundschaft sprechen würde, geschweige denn irgendwie eine Freundschaft zu einer KI einzugehen. Das finde ich irgendwie ganz wild.
Ja, auf jeden Fall. Natürlich, Einsamkeit ist ein großes Problem in der Gesellschaft. Und ich habe auch mal gehört, dass es, wenn man so sehr dolle Verlustängste hat, dass vielleicht eine Möglichkeit ist, mal an so eine ähnliche Situation wie eine echte Beziehung sich ranzutasten. Aber eine dauerhafte Lösung ist es ja trotzdem nicht.
Ich meine, dadurch lernt man ja dann auch nicht, die Verlustängste irgendwie loszuwerden, weil die KI verlierst du ja. Also, weißt du, wie ich meine? Da macht man ja gar nicht die Erfahrungen, die man vielleicht bräuchte.
Also, wie gesagt, ich glaube, so für den Anfang kann das vielleicht teilweise helfen, aber es kann nie das Richtige ersetzen und auch nicht die Erfahrungen, die man dann mit echten Menschen macht, um wieder gesunder zu werden vielleicht. Wir wissen auf jeden Fall, dass KI viele Risiken birgt und deshalb ist es wichtig, bei den ganzen verschiedenen Feldern, die es da gibt, einen guten gesellschaftlichen Umgang zu finden und dann uns letztendlich die Frage zu stellen, wo kann KI sinnvolle Unterstützung anbieten, weil auf das Potenzial von KI zu verzichten, würde die Wirtschaft gar nicht mitmachen erstmal, da sind wir irgendwie jetzt einfach drin. Und wo müssen wir Grenzen ziehen zwischen dem, was einfach nicht mehr gut ist für unsere Gesellschaft und wie können wir diese Grenzen ziehen? Also auch rein technisch.
Ich glaube, das ist eine ganz große Frage unserer heutigen Gesellschaft, die auch gar nicht so einfach zu beantworten ist. Ich meine, an sich kann KI ja wirklich ein nützliches Hilfsmittel sein, auch für viele Berufe, kann Arbeitsabläufe vereinfachen. Und gleichzeitig sehe ich gerade, was dieses Beziehungsthema angeht, eine Riesengefahr da drin. Also wenn Menschen einfach anfangen, reale menschliche Beziehungen mit KI zu ersetzen, und dann auch noch anfängt, sich mit der KI irgendwie über psychische Probleme zu unterhalten und dann vielleicht auch gerade sowas Therapeutisches fehlt, weil man denkt, die KI kann das jetzt schon lösen für einen. Und ich frage mich auch so ein bisschen, vereinsamt man denn nicht auf eine gewisse Art und Weise, weil man irgendwie die menschlichen Beziehungen vernachlässigt, weil man hat ja die KI, die immer für einen da ist und einem auch oft das sagt, was man hören möchte. Und dann hat man vielleicht irgendwann einfach nur noch diese Beziehung zur KI und keine richtigen menschlichen Kontakte mehr.
Das erinnert mich an ein Interview mit dem Forscher Michael Gerlich, KI-Forscher. Und bei seiner Forschung ging es erstmal darum, wie ist es, wenn Menschen eben Tätigkeiten auslagern an KI, intellektuelle Tätigkeiten, dass sie dann eben weniger kompetent darin werden.
Ja.
Und das ist ja aber so ähnlich. Es ist auch ein bisschen unterschiedlich, weil man der KI nicht sagt, hey, mach mal das für mich, sondern die KI übernimmt an der Stelle ja die Funktion von einem anderen Mensch, mit der man interagiert, aber die vermeidet dabei natürlich Konflikte, weil sie ja dafür da sein soll, einfach ein angenehmer Zeitgenosse zu sein. Und dann kann ich mir auch eben sehr gut vorstellen, dass bestimmte soziale Skills verlernt werden.
Ja, wenn man gar nicht mehr in Konfliktsituationen gerät und gar nicht mehr damit umgehen muss.
Ja. Und wenn es dann eben auch an das Thema romantische Beziehungen, Sexualität auch geht, haben wir ja einen anderen Fall von KI, der gerade genutzt wird, leider um Deepfakes zu erstellen, erotische Deepfakes von Personen im Internet, was auch so dieses Element hat von man oder viele Männer wollen Kontrolle haben über Frauen und nutzen dafür KI. Einmal, um Bilder zu erschaffen und in dem Fall von Beziehungs-KIs dann vielleicht auch, um Macht über eine Person zu haben. Dadurch werden bestimmte Vorstellungen, patriarchale Vorstellungen nicht gechallenged. Und wenn man sowas mal hatte und dann in eine echte Beziehung geht, kann ich mir vorstellen, dass in vielen Fällen unrealistische Erwartungen mit reingenommen werden und es zu sehr viel toxischen Verhalten führen kann, wovon wir ja gerade eh schon immer mehr haben in der Gesellschaft.
Ja, dir wird ja auch, wenn du, also es gibt ja in dieser Umfrage, waren ja auch Personen, die gesagt haben, sie können sich vorstellen, mit einer KI eine romantische Beziehung zu führen oder mit so einem Bot. Und ich denke mir aber, wenn du so eine Beziehung führst, dann wird dir ja auch nie rückgemeldet, wenn du Grenzen überschreitest oder wenn etwas, was du sagst oder tust, nicht mehr okay ist. Und dadurch verschieben sich ja die Grenzen dann auch für die Person. Und vielleicht wird dann auch so ein bisschen die Hemmschwelle immer weiter runtergesetzt, zu was ist eigentlich noch okay zu tun oder zu sagen. Und da sehe ich schon auch eine große Gefahr drin.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich bin auch nicht die Einzige, die da eine Gefahr drin sieht. Also das war auch in der Umfrage dann noch mit drin, dass tatsächlich 65% der Befragten KI als Risiko für Freundschaften und Beziehungen sehen. Und es waren auch relativ viele, wie ich finde, aber halt auch nur 22%, die das Ganze als Chance sehen.
Mhm. Oft sind diese Dinge ja multidimensional. Selbst wenn der Großteil vom Effekt dieser KI ein Schaden ist für die Gesellschaft, manche positiven Aspekte kann man ja vielleicht trotzdem rausziehen. Das ist eben dann die Frage des richtigen Umgangs.
Ja, und ich glaube, da haben wir in den nächsten Jahren noch einen Riesenberg an Arbeit vor uns, generell was KI angeht und den Umgang damit.
Und mit diesen aufbauenden Gedanken entlassen wir euch in den Rest eures Tages. Natürlich wollen wir euch vorher noch ein paar kleine Tipps mitgeben.
Das Wochenende ist lang und ihr müsst es möglicherweise gestalten. Und ich habe einen kleinen Museumstipp für euch. Ich war nämlich letztens bei einer Veranstaltung zu einer Ausstellung, die heißt 72 Augenblicke, Momente jenseits der Schlagzeilen. Das ist hier in Nürnberg in einem Museum. Und da haben zwei Fotografen, die heißen Günther Distler und Stefan Hippel, die haben dort Fotos ausgestellt. Und zwar sind die seit 36 Jahren oder waren 36 Jahre Fotojournalisten bei den Nürnberger Nachrichten und haben eben für diese Ausstellung jeweils 36 Fotos aus ihrer Karriere ausgewählt. Die gehen jetzt in Rente und verabschieden sich damit quasi aus der Medienwelt. Und ich habe mir die Bilder angeschaut und ich war auch da bei so einer Führung, wo sie dann nochmal erzählt haben, wie die Bilder zustande gekommen sind und was für sie im Fotojournalismus wichtig ist. Und ich fand es unfassbar spannend und interessant und die Fotos waren auch einfach sehr cool. Also da sind auch geschichtliche Sachen abgedeckt von eben der Zeit des Mauerfalls bis über Corona bis ins Heute. Das fand ich sehr interessant. Also schaut euch das gerne mal an.
Mhm. Und falls ihr keine Lust haben solltet, das Bett zu verlassen, habe ich noch einen Tipp für euch. Weil man noch so viel wahnsinnig mehr über das Thema Lab lernen kann, habe ich eine Doku für euch rausgesucht vom Hessischen Rundfunk mit dem Titel Weltenspieler. Gibt's auf YouTube, dreiteilig, kann man sich gut gönnen und vielleicht rausfinden, ob das Ganze was für einen selber sein könnte.
Also ich glaube, ich schaue mir die Doku am Wochenende an.
Dann reden wir nächste Woche drüber.
Ah, safe.
Jo, das war's wieder von dein Thema, mein Thema. Lasst ein Like oder ein Abo da oder eine Bewertung auf welcher Seite, welchem Podcatcher ihr euch gerade auch befindet. Wir hoffen, ihr empfehlt die Folge tatsächlich eurer Mama und seid auch in Zukunft wieder dabei. Macht's gut.
Ciao.